ARD.
Ich bin Mario Neumann und in diesem Bremen 2 Podcast spreche ich mit Menschen, die ich zufällig irgendwo getroffen habe. Eine Stunde reden steht auf einem Schild, das ich dabei habe, so heißt ja auch diese Podcast-Reihe. Ich kenne die Menschen nicht, wir verabreden uns, setzen uns ins Studio, diesmal mit jemandem, der gerade mal 2 Wochen alt ist. Denn Dull hatte einen Herzinfarkt. Durch diesen Herzinfarkt hat der 66-Jährige jetzt eine respektable Narbe auf der Stirn. Trotzdem ist er sehr froh, dass er quasi ein zweites Leben bekommen hat.
Von dem ganzen Ablauf her ist es so, es gibt ein Leben davor und eins danach. Also auf Fotos gibt es den Dull mit Markierung und ohne Markierung. Normalerweise als ich noch jung war, da wäre ein Mensch mit so einem Infarkt gestorben. Das hätte er nicht überlebt. Das heißt, also, das ist jetzt ein neues Leben. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich kontinuierlich Medikamente nehmen muss.
Der Unterschied zwischen Dulls altem und dem neuen Leben hat vor allem etwas mit Vertrauen und Fürsorge zu tun. Wir reden aber auch über das Motorradfahren, über Software und die Liebe. Und wir stellen nochmal fest, dass früher eben nicht alles besser war.
Mit 13 bin ich aufs Internat gekommen und das, was ich an Prügel vorher in der Schule eingesteckt habe, das habe ich diesem Staat auch nie wirklich verziehen. Damals wurden Schüler in der Schule noch geprügelt. Einmal so, dass ich eine Platzwunde hier auf der Wange hatte.
Warum Dull geschlagen wurde, was es mit diesem Namen auf sich hat und was das größte Glück seines Lebens ist, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo Dull.
Moin Mario.
Wir haben uns auf ein Du geeinigt und auf Du und Dull. So, Dull ist dein Spitzname.
Genau.
Und Du, was sagst du, ist einfach deins. Siezen ist für dich. Wen siehst du denn? Polizisten.
Genau, auf Anforderung aber auch nur. Ne? Das ist in Bremen aber auch nicht üblich. Also Bremen ist halt so eine Du-Stadt irgendwie. Ne?
Ja.
Also meiner Tochter ist das manchmal sehr unangenehm, wenn ich dann in Berlin irgendwie alle Leute duze und sie dann immer sagt, sie will mit dir nichts zu tun haben. Macht es aber mittlerweile dann auch zum Teil, weil manchmal gibt es die Situation einfach her, dass man da dann auch mehr von hat.
Es gibt einen bürgerlichen Namen, Ruprecht Herrmann.
Genau.
Und ich weiß ein bisschen was über dich. Wir haben uns ja schon 2-3 Minuten unterhalten, als wir uns getroffen haben.
Genau.
Du hast nämlich Zeit, weil du dich quasi gerade erholst von einer Operation.
Und dann ist mir Operation ist ein großes Wort, ja.
Beim dritten Mal aufgefallen, gucken, dass du oberhalb der Nase auch so eine Narbe hast. Ja. Da sieht man noch sieht aus wie Löchelchen. Vermutlich sind das die Löcher, wo die Fäden durchgegangen sind.
Genau. Also als du mich getroffen hast, war ich im Prinzip auf einer der ersten Wanderungen oder Spaziergänge, die ich nach meinem Herzinfarkt gemacht habe. Und deswegen bin ich ruhig und letztendlich ziellos durch die Gegend gelaufen. Und so sind wir uns begegnet.
Wahnsinn.
Und ich warte jetzt auf meine Reha, die soll dann morgen früh beginnen. Und ich bin eben dummerweise, habe ich das Bewusstsein verloren und bin vor die offene Küchentür gefallen. Und dabei habe ich mir einen respektablen Cut einmal quer über die Stirn eingehandelt. Und das ist das, was du da oben siehst.
Und wie lange ist das her?
Am 3. Juni war das.
So, und heute, das müssen wir einmal sagen, das ist ja mit Zeitbezügen immer so eine Sache, vor 2 Wochen.
Genau, vor 2 Wochen war das.
Heute ist der 18. Juni.
Sehr interessante 2 Wochen für mich. Also das war in vielerlei Hinsicht alles Neuland. Das ist dann wirklich auch ein anderes Leben, was du plötzlich hast. Ne?
Und konnte man das erahnen, dass du irgendwann einen Herzinfarkt hast?
Wenn du nach Statistik gehst, ja, ich habe geraucht, habe auch Alkohol getrunken, auch andere Sachen konsumiert und ein Stückchen Raubbau habe ich an meinem Körper betrieben, aber...
Wie alt bist du denn?
66 bin ich.
Naja, das ist eigentlich noch kein Alter.
Nö, aber wie gesagt, andere sind auch schon eher an einem Herzinfarkt gestorben, obwohl sie nicht geraucht haben. Also das ist, ist alles relativ.
Sind wir erstmal froh, dass du nicht gestorben bist.
Nein, nicht nur das nicht, sondern aufgrund, sagen wir mal, der medizinischen Infrastruktur in diesem Lande bin ich auch völlig ohne bleibende Schäden da rausgekommen. Das ist ja dann auch mal schon ein Stück, sagen wir mal, Lebensqualität, Luxus.
Beides. Aber hätte mir jemand gesagt, Mario, du machst jetzt den Podcast, eine Stunde reden, wir hauen alle 2 Wochen eine neue Folge raus und irgendwann wirst du auch mal jemanden treffen, der das letzte Mal, als du eine Folge veröffentlicht hast, quasi 2 Wochen vorher, einen Herzinfarkt hatte und wirst mit dem reden, hätte ich gesagt, ja, klar, vergiss es. Es ist schon ein bisschen verrückt. Aber das ist ja auch das Charmante an diesem Format, dass man einfach mal eine Stunde redet. Mit Menschen wie du und ich, die man zufällig einfach irgendwo trifft und dann, ja.
Ja, letztendlich ist das ja auch die Vielfalt des Lebens. Das heißt, wenn du dich darauf einlassen kannst, dass du die Dinge, die am Wegesrande dir begegnen, aufnehmen kannst, dann wirst du feststellen, dass das Leben sehr, sehr reichhaltig ist, sehr vielschichtig ist und ganz, ganz viel bietet, ohne dass man weit wegfährt. Oder ohne, dass man großartig sich irgendwo wegbewegt. Ne?
Dann warst du zu Hause, als das passiert ist?
Ja, Gott sei Dank. Und meine Frau war Gott sei Dank auch zu Hause. Und die hat dann auch sofort gleich alles richtig gemacht.
112.
Genau, sie hat dann erstmal 113 gewählt. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, wieso. Aber den Fehler hat sie dann schnell korrigiert.
Und du warst weg in dem Moment?
Ja, ich war kurz weg, also so 1-2 Minuten war ich weg. Diese kurze Ohnmacht hat eben bewirkt, dass ich gerade vor diese Küchentür geballert bin. Die stand so 45 Grad offen und ich bin genau in die Tür reingefallen. Und dadurch habe ich mir also einmal die ganze Stirn aufgeschlagen.
Jetzt muss ich das fragen.
Ja, bitte.
Weil man sieht es halt so. Und das wird jetzt für immer da bleiben, oder?
Ja, das bleibt für immer da. Also das ist halt einfach auch von dem ganzen Ablauf her ist es so, es gibt ein Leben davor und eins danach. Also auf Fotos wirst du, ne, gibt's den Dull. Ne?
Vor dem Herzinfarkt und den Dull nach dem Herzinfarkt.
Ja, wie gesagt, ich würd's anders sagen.
Wie würdest du sagen?
Mit Markierung und ohne Markierung.
Das heißt, du bist auch einer von den Leuten, die nicht irgendwo eine Tätowierung haben oder so?
Nein. Das war dann auch noch eine lustige Geschichte. Ich kam dann zu Bekannten und dann kam die eine Tochter des Hauses, sah mich von Ferne und hat bei sich selber gedacht, oh Gott, was hat der denn für ein Tattoo sich auf die Stirn machen lassen?
Ja.
Nein, es ist halt so, dass normalerweise als ich noch jung war, da wäre ein Mensch mit so einem Infarkt gestorben. Das hätte er nicht überlebt, ne? Das heißt also, das ist jetzt ein neues Leben. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich kontinuierlich Medikamente nehmen muss. Kannte ich vorher auch nicht. Das heißt, letztendlich ist es ein Wegpunkt in meinem Leben, ab dem mein Leben ein anderes sein wird.
Und du musst dann, weißt du schon, was zu dem Anderssein gehört? Musst du auf Dinge achten? Du wirst vermutlich weiterhin Medikamente nehmen müssen?
Ja, mein Leben lang, das ist schon sicher. Ja.
Und die machen dann was mit dir?
Die verdünnen hauptsächlich das Blut und sorgen dafür, dass es da nicht irgendwelche Sachen wieder hängen bleiben und irgendwelche Arterien verstopfen. Ja.
Und was wird noch anders sein?
Naja, also was jetzt im Moment erstmal ganz anders ist, ist das Vertrauen. Also sowohl mein Vertrauen zu mir selbst, zu meinem Körper, aber ich merke eben auch, wie mein soziales Umfeld ganz plötzlich mich ganz anders behandelt. Also sowohl meine eigenen Familie als auch gute Freunde. War ich doch vorher immer derjenige, der im Notfall immer alles irgendwie gemacht hat. Sind sie jetzt alle bemüht im Notfall?
Alles für dich zu machen.
Genau.
Wie so ein rohes Ei.
Ja, genau. Der rohes Ei trifft es vielleicht ganz gut. Das wird jetzt langsam weich und dann hart gekocht und dann kann er auch wieder was machen. Aber im Moment sind sie alle ganz vorsichtig, also inklusive meiner eigenen Person. Also wenn ich zum Beispiel heute Morgen so das Gefühl habe, irgendwie ich fühle mich nicht wohl, dann werden meine inneren Ohren gleich ganz groß und ich horche mich hinein. Passiert da jetzt wieder irgendwas? Ne? Oder in einer Stunde ist auch wieder gut und dann geht's auch wieder. Ne? Und das sind alles so Sachen, die kenne ich bisher nicht. Das ist Neuland für mich.
Rauchst du noch?
Nein, ich rauche schon länger nicht mehr. Aber man trägt das Päckchen ja, was man sozusagen sich aufgeladen hat, dann doch mit sich rum. Und inwieweit das jetzt irgendwie eine Auswirkung dafür hat. Ich erzähle an der Stelle immer ganz gerne, wenn das erlaubt ist, so eine kleine Rechnung aus der Statistik, wo dann gesagt wird, irgendwie die Raucher haben also mit 60% höhere Wahrscheinlichkeit für einen Infarkt. Das ist ja schon mal ganz beachtlich. Heißt aber im Umkehrschluss, und das ist das Gemeine, wenn man jetzt so ein bisschen in den Bekanntenkreis sich dann so umhört, das Gemeine ist, dass über die Hälfte aller Raucher, die einen Infarkt haben, nicht einen Infarkt haben, weil sie rauchen, sondern den hätten sie auch so gehabt. Und das Gemeine ist ja in unserer Gesellschaft, das habe ich nun wirklich schon ganz oft erlebt, mir gegenüber jetzt selbst noch nicht, aber da bin ich ganz sicher, dass das auch kommt. Ne? Du hast einen Infarkt gehabt? Hast du geraucht? Ja, ich habe geraucht. Ach, dann ist ja gut. Ne? Nach dem Motto ist er selber schuld. Weg. Feierabend. Ne? Kann man so machen, ja. Aber ob es das zusammen weiterbringt, weiß ich auch nicht.
Wir bringen uns erstmal weiter mit den kleinen Fragen des Lebens.
Ach, jetzt kommen kleine Fragen
des Lebens. Ja, wir haben ja diese drei Rubriken, genau. Ich erzählte dir bereits davon.
Ich muss ziehen. Okay.
Du darfst dir drei Zettel aussuchen, laut vorlesen und direkt beantworten.
Müssen Gäste bei Ihnen zu Hause die Schuhe ausziehen? Nein, in aller Regel nicht. Aber es hängt ein bisschen von den Socken ab.
Das heißt, es kann besser sein für den Schutz der Anwesenden, dass die Schuhe anbleiben.
Genau, für alle Beteiligten kann das von Vorteil sein, wenn die Schuhe dranbleiben. Nein, an sich können alle Leute die Schuhe anbehalten.
Aber es gibt sie, oder? Diese Schuhauszieher.
Die Schuhauszieher? Ja, natürlich. Also meine Kinder zum Beispiel ziehen alle die Schuhe aus. Warum? Weiß ich nicht, wo sie es gelernt haben. Jedenfalls nicht bei uns. Aber die ziehen immer die Schuhe aus. Stehen immer schön sauber da unten, wenn die zu Besuch sind. Ich selber ziehe meine Schuhe aus, wenn ich von draußen reinkomme, es ist regnet oder die Schuhe sind dreckig, weil ich irgendwo herkomme, dann ziehe ich auch meine Schuhe aus. Aber wenn ich mal eben nur hochlaufe, ne, irgendwas hole und wieder runter, dann ziehe ich die Schuhe nicht aus. So, dann haben wir die eine Frage.
Ja, da musst du öfter sauber machen.
Ja, dann müssen wir bei uns sowieso. Das ist irgendwie Alt-Bremerhaus, es ist staubig ohne Ende, aber das ist ein anderes Thema. Bahn, Auto, Rad, zu Fuß. Wie bewegen Sie sich fort? Na, mit Bahn, Auto, Rad und zu Fuß.
Und Motorrad?
Nicht mehr. Segelboot jetzt. Motorrad hatte ich lange. Viel gemacht mit Motorrad, bis auf die andere Seite von der Welt. Aber vor ein paar Jahren verkauft und ich habe mir jetzt mit meiner Frau ein kleines Segelboot zugelegt. Und das ist für ältere Leute die eindeutig bessere Variante.
Für die, die es nicht wissen, und das weiß eigentlich niemand, außer Lasse, der die Bilder für das Filmchen mit der Kamera aufgefangen hat. Als ich Dull getroffen habe, war da ein Motorradfahrer, der da vorbeigefahren ist. So kamen wir auf Motorradfahren schon.
Ja, genau. Also ich bin sehr gerne Motorrad gefahren. Ich bin viel in Europa gefahren, aber auch in Südamerika und Nordamerika und Australien. Und Motorradfahren war eine ganze Zeit lang in meinem Leben etwas ganz Wichtiges. Und hatte eben auch so diesen Effekt, den Segeln eben auch hat, wenn man die Leinen loswirft und das Boot so langsam den Hafen verlässt, dann lässt man alles hinter sich zurück und kann ganz in Ruhe sich Zeit nehmen, Zeit genießen, das Leben genießen. Das beim Motorradfahren eben auch so.
Mehr sein als tun.
Ja, man tut. Also das Problem für uns ist ja, dass wir können ja gar nicht mehr richtig in Ruhe sein und uns wohlfühlen, wenn wir nichts tun. Aber wenn man eben etwas nicht wirklich Produktives tut, so wie Segeln oder Motorradfahren, dann tut man die ganze Zeit was, hat eine gute Daseinsberechtigung und kann einfach das Leben, was dann vorbeikommt, genießen. Das Problem ist, wir können ja gar nicht mehr irgendwo mal 5 Stunden uns hinsetzen und nichts tun. Das hält ja gar keiner mehr aus.
Ich muss dich bitte einmal fragen, was deine 2 schönsten Motorradgeschichten sind.
Das eine war in Griechenland. In dem Urlaub waren wir nur zu zweit unterwegs und wir hatten irgendwie 2 Mädels aus Wales kennengelernt. Mit denen waren wir da unterwegs. Wir sind ganz ruhig gefahren. Ne? Die hatten so ihre typischen Sommerklamotten an. Na, jedenfalls kommen wir in eine Kurve, wo so ein Olivenbaum über der Kurve hängt. Und da waren jetzt die Oliven runtergefallen.
Und unten war Olivenöl auf der Straße.
Abgedeckt mit Staub. Sieht genauso aus wie Asphalt. Keine Chance, ne? Du kommst um die Kurve rum und dann ganz plötzlich geht dieses Motorrad einfach so weg. Und Harry fuhr vorne weg. Ich sah das nur. Konnte das überhaupt nicht einordnen. Das Einzige, was ich gemerkt habe, da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Na, jedenfalls sind wir mit 2 Motorrädern zu viert in dem daneben liegenden Straßengraben gelandet. Und es ist niemandem was passiert.
Jetzt hast du deine Hände aufeinander gelegt.
Ich habe das im Nachhinein nicht, also da müssen, weiß nicht wie viele Schutzengel, also richtig Schweiß auf der Stirn gehabt haben. Wir sind alle 4 in diesem Straßengraben gelandet mit den 2 Motorrädern und nicht einem ist irgendwas passiert. Ja, das werde ich auch mein Lebtag nicht vergessen. Und das andere Erlebnis, das erzähle ich immer gerne, also als Deutscher denkt man ja beim Motorradfahren, Motorrad ist eine geile Sache, wenn das Wetter schön ist, wenn es nicht regnet. So, damit wachsen wir auf, das erzählen wir uns immer wieder, was wir für tolle Regentouren gemacht haben, wie eklig das ist. Und dann kommst du irgendwo mal in einen Regenwald, in einen richtig schönen, warmen Regenwald. Und dann regnet es. Dann denkst du, geil ist das, wenn es 30 Grad ist und du fährst mit dem Motorrad durch den Regenwald und es regnet. Wunderbar, dann machst du die Jacke noch ein bisschen oben auf, dann läuft oben das Regenwasser rein, unten läuft es langsam wieder raus und der Regen stört überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und das war so die Erfahrung, wo ich das erste Mal gedacht habe, naja, das, mit dem Regen ist nicht schlimm, nur die Temperatur in Deutschland, die passt nicht dazu. So, jetzt hätten wir noch eine 3. Frage. Ne? Ich muss ja nur eine hier extra rausholen. Was würden Sie gerne mal erfinden? Also ich muss dazu sagen, dass ich immer gerne Sachen erfunden habe. Insbesondere die, die andere schon mal vorher erfunden hatten. Also ne, ich habe viel Zeit damit zugebracht, irgendwelche Dinge zu bauen, die andere Leute auch schon mal gebaut hatten.
Beispiel?
Einfach, weil ich sie immer selber bauen wollte. Also das letzte Beispiel war gerade, dass ich mir eine Batterie gebaut habe.
Okay.
Und zwar aus diesen modernen Zellen aus China kann man sich wunderschön, also quasi beliebige Form Batterien bauen, die dann sozusagen genau da reinpassen, wo man sie hinhaben will. Das geht natürlich nicht, wenn man Batterien von der Stange kauft. Da muss man natürlich vorher dann auch ein bisschen lesen, machen, tun.
Aber wenn du so eine komplette, so Daniel Düsentrieb mäßig irgendwas erfinden, was in der Regel ist ja der Sinn und Zweck von Erfindungen, dass sie das Leben angenehmer machen. Helfen bei Dingen, die mühsam sind oder anstrengend, dass sie einfacher gehen.
Es gibt eine Idee. Dann gibt es zu der Idee eine Theorie, wie es gehen könnte. Und dann gibt es sowas wie einen Prototypen, der demonstrieren soll, ob es denn überhaupt funktionieren kann.
Ob es machbar ist.
So, und so einer wie ich kommt eigentlich über diesen Prototypen nie hinaus. Das heißt, der funktioniert nie richtig. Er erfüllt nie richtig das, was er eigentlich machen soll. Weil danach kommt nämlich eigentlich die Zeit der Endentwicklung.
Und danach kommt die Serienreife.
Genau. Und das ist ganz, ganz langer Weiterschritt. Den kriege ich dann nicht mehr hin. Weil so viele kann ich auch gar nicht. Ich müsste ja meinen ganzen Bekanntenkreis mit Batterien vollballern damit.
Aber gibt es irgendein Problemfeld der Menschheit, das du siehst, wo du sagst, dafür würde ich gerne mal... Also rein hypothetisch, dafür würde ich gerne mal was erfinden.
Also wir stehen gerade an so einem ziemlich großen Klippe. Da gibt es ganz bestimmt ganz viele Dinge, die gefunden bzw. eigentlich nur gemacht werden müssten, weil sie liegen eigentlich schon ziemlich klar und deutlich da. Und bei manchen Sachen habe ich jetzt auch das Gefühl, es passiert vielleicht dann auch mal. Mhm. Einen preisabhängigen Lastschalter, der meine Waschmaschine anschaltet, wenn der Strom billig ist.
Einverstanden.
Und wenn der Strom teuer ist, dann schaltet er die Waschmaschine wieder ab. Beziehungsweise schaltet sie gar nicht erst an. Ne? Ganz, ganz neu gibt es halt die ersten Ansätze, dass man sagt, wir geben einfach die wahnsinnig schwankenden Strompreise an die Endverbraucher weiter, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie kleine Fortschaltgeräte gibt, dass die sozusagen den Strom dann verbrauchen können, wenn er denn auch da ist.
Weil er kommt?
Eben aus Wind und Sonne. Und eben nicht so, wie wir Wäsche waschen wollen, sondern so, wie der Wind halt weht und die Sonne scheint. Und warum sollten wir denn unsere Wäsche nicht danach waschen, wie der Wind weht?
Oh, gut. Ne? So. Schön. Bist du so ein Erfindertyp?
Auf jeden Fall bin ich jemand, dessen Daseinsberechtigung damit zusammenhängt, ob er denn in seinem Leben irgendwas Neues macht oder nicht.
Echt? Was bist du vom Beruf?
War das ja, oder? Also ich bin gelernter Mechaniker und studierter Physiker und ich habe mein ganzes Leben, also mein ganzes produktives Leben damit gemacht, Software für andere Leute zu entwickeln.
Okay.
Und das ist immer ziemlich weit vorne, weil du bewegst dich die ganze Zeit irgendwo in dem Bereich, dass du denen quasi einen Vorschlag machst und dann nehmen die den auf und dann erzählen sie dir, was alles nicht gut ist und dann versuchst du das eben so weit zu optimieren, dass die Information dabei rauskommt, die gewünscht ist, aber die Mitarbeiter damit auch arbeiten können. Das ist ja immer so ein Eiertanz. Du bewegst dich ja immer zwischen verschiedenen Interessen. Es soll schnell und einfach gehen. Es soll aber auch gute Informationen liefern. Vor allen Dingen soll es die Qualität verbessern von Arbeitsprozessen.
Und das hast du in welchem Rahmen gemacht?
Ich bin selbstständig, also die eigene Firma gehabt und habe das seit 91 gemacht, also 30 Jahre.
Ja. Und gab es da die eine Software, die du nie vergessen wirst?
Na, es gab das
weil der Eiertanz so verrückt war oder weil es...
Nein, es gibt das größte Projekt, was ich gemacht habe. Das lief halt über 30 Jahre. Die Software läuft auch heute noch. Das ist ein Unternehmen, was 30 Jahre lang mit einer derselben Software arbeitet. Das ist schon außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist von DOS über Windows 3.11. Dann bis jetzt Windows 11 läuft das. Also das ist schon so ein Novum. Ne? Also so eine Sache, die gibt es sonst nicht.
Und die ist wofür da? Einfach um Daten zu verarbeiten, die Software?
Das ist im Prinzip eine Auftragsverwaltung für eine Spedition mit angeschlossener Lagerei. Das heißt, also die organisiert den gesamten Ablauf. Und wenn das dann 30 Jahre lang eine dieselbe Software ist, das ist... Also typisch ist, dass du alle 5 oder 10 Jahre eine neue Software kriegst und dann ein Jahr lang die Firma stillsteht.
Ja.
Ne? Weil erstmal die neue Software, ne? Das, was sie können soll, kann sie nicht. Und das, was sie kann, das will keiner. Und
ich höre so ein bisschen raus zwischen den Zeilen, dass du da durchaus ganz froh bist, dass dir das gelungen ist, dass das so diese Beständigkeit da funktioniert hat und dass das so lange rund lief und bis heute rund läuft in dem Laden mit deiner Software.
Ja gut, also was gut funktioniert hat, ist eben, dass wir letztendlich immer einen guten Gedanken hatten, dass wir auch immer wieder für die neuen Betriebssysteme neue Lösungen gefunden haben. Dass ich ganz zu Anfang einen ehemaligen Studienkommilitonen gefunden habe, der das bis heute mit mir zusammen macht. Ich meine, das ist... Was ist das für ein Glück? Mhm. Dass es dann immer genug Geld verdient hat, sodass die Familien davon leben konnten. Mhm. Und das heißt, es kommt ganz vieles zusammen. Achso, was ich nicht vergessen darf, dass ich Kunden gefunden habe, die mir auch in schlechten Zeiten die Stange gehalten haben und nicht dann plötzlich sich anders entschieden haben. Das heißt, es ist ganz, ganz vieles zusammengekommen, was nicht kalkulierbar war.
Aber was dazu geführt hat, das höre ich deutlich, dass du ein angenehmes, rundes Arbeitsleben hattest. Bist du schon Rentner? Nein.
Doch, jetzt gerade eben. Also die, das passt alles zusammen.
Vom Herzinfarkt.
Zum 1.7. kriege ich meine Altersrente. Und nein, es passt da sozusagen bilderbuchartig alles nebeneinander. Der Herzinfarkt zum Renteneintrittsalter. Ne?
Das ist ein bisschen makaber, oder? Aber
ja,
das Schöne ist, dass du noch so fit bist. Oder?
Das Lustige dabei ist, dass du als Selbstständiger stehst du ja immer davor, zahlst du jetzt in die Rentenversicherung selbstständig ein oder nicht? Weil das Geld ist ja weg. In dem Moment, wo du tot bist, ist das Geld ja weg. Und du überlegst immer, dann rechnest du aus, haben wir auch gelernt, ich müsste also jetzt noch 81 Jahre alt werden, damit ich all das Geld, was ich einbezahlt habe, auch wiederkriege. Ne? So, und nun hast du mit 66 deinen ersten Herzinfarkt und dann kannst du ziemlich sicher sagen, also dieses Geld kriegst du nicht mehr wieder komplett.
Dann hast du so verschmitzt. Echt? Siehst du das so ganz abgebrüht?
Ich habe einen ziemlich schwarzen Humor. Also wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann kann ich sehr böse Scherze machen, auch über mich selber.
Schön. Ich möchte mit dir über einen Schwank aus deiner Jugend sprechen, glaube ich.
Ja, das mit dem Schwank in der Jugend, das ist ja alles schwierig, ne?
Ist es?
Ja, das ist. Also ich habe halt eine etwas andere Jugend erlebt als andere. Und also die wirklich lustigen Sachen, die kamen eigentlich dann viel später erst. Für mich hat das Leben eigentlich erst so in dem Maße angefangen, als ich mein Vordiplom fertig hatte. Dann war das so eine Zeit, als klar war, dass Physiker irgendwie nicht gebraucht wurden. Damit begann ja die Arbeitslosigkeit. Das war so Mitte der 80er, Anfang Mitte der 80er. Und dann habe ich halt angefangen, andere Sachen zu machen. Also noch bevor ich mein Diplom fertig hatte, habe ich ja angefangen, andere Sachen zu machen. Da hatten wir uns da auch schon mal kurz drüber unterhalten, dass dann durch Tätigkeiten in der Universität bin ich dann nach Südamerika gekommen. Da war das Studium noch nicht fertig. Und dann habe ich halt 3 Jahre in Südamerika gearbeitet. In der Phase war eigentlich so...
Das als
war,
was?
Für die Deutsche Entwicklungshilfe habe ich Projekte in Kolumbien gemacht. Die Universität hatte so kleine Aufträge.
Und dann als Mechaniker?
Als Technikentwickler, ja. Es ging darum, vorhandene Technologien an lokale Produktionsmöglichkeiten anzupassen und dann versuchen, dort eigene Anlagen, also es geht um Energie, also Stromerzeugung.
Okay, ne? Das heißt, du hast was gebaut? Wasserkraftwerk?
Ja, Wasserkraftwerke auch, aber das war eher nebenher. Nein, also das zentrale Thema war ein Gasgenerator. Also du kannst, wenn du Holz auf eine bestimmte Art und Weise verbrennst, wie in so einem Kohlemeiler, wie so ein Holzkohlemeiler, dann entsteht ein CO-Gas, also ein teilverbranntes
Kohlenmonoxid.
Produkt. Genau, Kohlenmonoxid. Das ist sehr giftig, aber wenn du das in freier Natur machst, ist nicht so schlimm. Und das kannst du einfach in einen normalen kleinen Verbrennungsmotor schicken und damit einen Generator antreiben. Das heißt also, du kannst mit so einer Art Holzmeiler.
Ja, ne? Wo es so vor sich hin schwelt.
Genau, das schwelt da vor sich hin und dann gibt es also hinten jede Menge
Strom.
Ja, Strom ist das allerletzte. Es kommt erstmal ein Gas raus, was gereinigt werden muss und so weiter und so weiter. Aber damit kann man eben so einen normalen kleinen Standmotor betreiben und dann damit Strom machen. Und die Anlagen haben die Holländer in kleiner Form damals gebaut. Und das sollte dann halt in Kolumbien ausgerollt werden. Und dafür sollte eben halt vor Ort eine eine Schiene. Letztendlich waren es verschiedene Städten aufgebaut werden, damit die Kolumbianer dann für ihre ruralen Gebiete solche Anlagen bauen können.
So in ländlichen Gebieten. Und hat geklappt?
Nö, das hat nicht geklappt. Das konnte ich vorher nicht wissen. Andere konnten das vorher wissen. Mir war das so nach 2/3 des Projektes klar, dass das nicht klappen kann.
Nimmst du das denen übel, die es wissen hätten können vorher, dass sie es dir nicht gesagt haben?
Ich habe ganz viel gelernt in der Zeit über deutsche Entwicklungshilfe und die Gelder deutscher Entwicklungshilfe. Ich versuche das mal ganz kurz zu erzählen. Also ich hatte ein Budget, bin dann von Anfang an immer Holzklasse geflogen, bis ich dann gesagt kriegte, nee, ich sollte jetzt mal Business Class fliegen und auch Lufthansa bitte. Und den kriegten wir plötzlich da unten, das war der, glaube ich, der 5. und der 6. Mercedes G-Modelle. Das war der 5. oder 6. in Südamerika, den dann die deutsche Entwicklungshilfe dem Projekt dort unten auf Kosten unseres Projektes zur Verfügung stellte. Und da war mir dann so langsam klar, worum es so ein bisschen geht bei deutscher Entwicklungshilfe.
Also nämlich die deutschen Produkte im Ausland
genau.
Zu implementieren.
Genau. Das schmeckte mir dann nicht mehr so ganz richtig. Und dann kam eben für mich günstig oder ungünstig, je nachdem wie man sieht, dazu, dass das Projekt war für Mai 1990 zur Evaluierung angesetzt. Das heißt, im Mai 1990 sollte dieses Projekt überprüft werden, ob es fortgeführt wird oder nicht. Jetzt war aber kurz vorher die DDR kollabiert und alle waren händeringend auf der Suche nach Geld, auch bei der Deutschen Entwicklungshilfe. Und da war dann unser Projekt eins von den Projekten, die sie dann sofort gestoppt haben, einfach um Geld für den Osten dann zu haben. Und damit war ich dann da raus und dann habe ich mich auch gleich ganz verabschiedet. Also ich habe dann gesagt, das war für mich interessant, ich habe viel gelernt. Also ich glaube, in dem ganzen Projekt hat keiner mehr gelernt als ich, aber die Zeit war dann für mich vorbei.
Und ist es heute immer noch so, dass es so ist? Entwicklungshilfe?
Also ich weiß, dass sich mittlerweile viel geändert hat.
Okay.
Also mittlerweile werden Projekte nicht mehr so gemacht. Das ist ja noch sehr von oben herab irgendwie organisiert gewesen und auch letztendlich dann durchgeführt. Das macht man heute nicht mehr so. Über die Effizienz von heutigen Projekten kann ich nicht viel sagen. Ich habe ein paar Bekannte, die noch in der Branche, wenn man so sagen will, tätig sind. Aber es hat sich ganz viel geändert. Also es kommt ganz viel mehr Aktivität aus den Ländern selber. Die stellen die Anträge, die machen die Projekte und die gucken dann eigentlich nur zu, dass sie das Geld kriegen und das dann noch fehlende Know-how. Sozusagen hat sich die gesamte Abwicklung hat sich umgedreht und dann könnte das Sinn machen. Mhm. Ich weiß nicht, hast du dich mal mit Mikrokrediten beschäftigt?
Ja, das sind so kleine Geldbeträge, die Leute mit Unternehmergeist und Unternehmerwillen und auch Fachwissen, das sie dann sich aneignen, bekommen, um dann ein Business zu starten.
Genau, es geht eigentlich darum, dass man sagt, also eben sehr häufig Frauen, ist mittlerweile auch nicht mehr unumschritten, aber als das so anfing, habe ich gedacht, das ist wirklich die Ideallinie. Da sind Leute, die haben eine Familie zu versorgen, die haben einen sehr hohen Druck, die haben die absoluten Kenntnisse, die für die Lokalität, die für den Ort wichtig sind. Sie wissen genau, was fehlt und was nicht fehlt. Sie kennen die Leute, sind bestens vernetzt. Das heißt, diese Frauen, die bringen alles mit, um wirklich, wenn man ihnen dann das bisschen Geld gibt, damit sie investieren können und irgendein Produkt herstellen können, erfolgreich sein zu können. Und das ist genau der Weg, eben genau umgekehrt. Wir hatten doch von den Gegebenheiten vor Ort keine Ahnung. Bevor ich das erste Mal an der Pazifikküste war in Südamerika, bin ich da nie gewesen. Ich habe mich nie mit der negriden Bevölkerung da auseinandergesetzt. Ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, was für Bedarfe die haben.
Ja, gut, welche Fähigkeiten die haben. Es war einfach die Idee, die brauchen Strom, damit sie Dinge benutzen können, die wir herstellen.
Genau. Aber das ist eben völlig falsch rum. Weil wenn die sagen, wir brauchen Strom, ne? Und die machen das nämlich ganz anders. Und deswegen war dieses ganze Projekt dann auch. Die gehen nämlich hin und fangen drei Fische, verkaufen die, kaufen sich 5 Liter Benzin und lassen abends den Generator laufen. Das ist für die viel einfacher als mit so einer blöden Holzkohle und Holz und machen und tun und trocknen und
Viel zu kompliziert.
Ja. Und die haben keinen Klimaanspruch. Die haben keinen Anspruch an regenerierbare Energien. Haben die nicht. Die wollen nur abends Strom. So, und damit war das ganze Thema eigentlich von vornherein zur Erfolglosigkeit.
Mit Schwank aus der Jugend wollte ich eigentlich hinaus auf das, was wir beim Treffen auch schon kurz angesprochen hatten, dass es mal eine Enttarnung eines V-Manns gab, des Verfassungsschutzes, der sich bei der Antifa eingeschlichen
hat. Ach ja.
Gut, aber das war nicht mehr Jugend.
Das ist auch nee, das war nicht gewesen. Jugend. Also das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das 83 oder 84. Das heißt, also ich war Mitte 20, lebte damals oder war zusammen mit einer Frau, die in einer Wohngemeinschaft wohnte. Und in dieser Wohngemeinschaft wohnte die Freundin von meiner Freundin, deren Bruder und dann eben auch der Freund von dieser Freundin, den ich übrigens heute noch sehr gut kenne und sehr gut schätze. Und der Bruder von dieser Freundin, der war in der Antifa in Bremen. Die waren oft da, die Jungs und Mädels haben dann da ihre Sitzung gemacht und diskutiert. Dann haben wir da halt zusammengesessen, diskutiert, Bier getrunken, irgendwas geraucht. Das heißt, es waren lustige Abenden, wo es halt darum ging, inwieweit diesem Schweinestaat begegnet werden könnte, um ihn zu verändern. Das war so grob das Thema. Und dann tauchte da eben unter anderem regelmäßig dieser, den klaren Namen sage ich jetzt, Klaus Hoffmann auf. Weil die Geschichte ist also derart grenzwertig für mich, weil ich hatte mit der Antifa an so erstmal eigentlich nichts zu tun. Ich kannte die Leute, ich war regelmäßig mit denen zusammen. Aber ich bin zum Beispiel jemand, der mit Gewalt nichts zu tun hat. Nullum. Also ich diskutiere da auch gar nicht drüber. Das hat ein bisschen was mit meiner eigenen Geschichte zu tun, mit meiner Familie, aber eben auch dieser schöne Spruch von dem Mahatma Gandhi, ne? Alles, was du dir mit Gewalt nimmst, kannst du auch nur mit Gewalt behalten. Der steckt bei mir wirklich ganz tief drin. Das heißt, wenn es nur einen Weg gibt, etwas zu erreichen, nämlich der mit Gewalt, dann lass ihn trotzdem sein, weil dann mach was anderes.
Weil das dann ist es nicht dein Weg.
Nee, überhaupt nicht. Na, jedenfalls tauchte dann dieser Klaus Hoffmann da auf und der hat dann irgendwie diesen Bruder gebeten, dass er doch, während er im Urlaub ist, die Blumen in seiner Wohnung gießen sollte. Und da tauchten dann die Personalabrechnung auf dem Schreibtisch von der Performer auf. Und daraus ging hervor, dass der Polizeihauptmeister in Bremen ist. Wir wissen bis heute nicht genau, ob er diese Abrechnung damit Absicht hat liegen lassen, weil er auch raus wollte, oder ob das wirklich ein Versehen war. Aber dabei kam dann raus, dass also die ganze Wohngemeinschaft, inklusive auch meiner Person, monatelang vom Verfassungsschutz überwacht worden war und abgehört worden war. Und das schmeckt nicht gut. Gab es noch eine Pressekonferenz damals, haben wir uns noch drüber auseinandergesetzt.
Und hatten die das Recht? Durften die das? War das, wie ging das
aus? Nein, natürlich hatten sie das Recht nicht, aber das
haben die anders gesehen, oder?
Das haben die anders gesehen, ja. Der ist dann versetzt worden, das war dann auch dilettantisch. Der ist dann nach Köln versetzt worden, nachdem er hier enttarnt worden ist. Aber da gab es private Kontakte und da war dann innerhalb von 2 Wochen dann auch gleich wieder raus. Und wo er dann geblieben ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kennst du den Begriff Bürger beobachten die Polizei? Das war auch so in der Zeit damals, also wir reden ja jetzt von einer Zeit, wo jede Menge Massendemonstrationen stattfinden. Und zwar in Größenordnung, wie man sich das heute gar nicht mehr vorstellen konnte. Und die dann auch immer durchsetzt waren von gewaltbereiten
Chaoten.
Ja, wenn du so willst, Chaoten, die das Ganze sozusagen als Bühne benutzt haben, um sich dann auch zu produzieren oder um ihre Gewalt, ihre Wut loszuwerden. Und das waren ja die Anti-Atomkraft-Demonstrationen mit 100.000 Leuten, die dann also irgendwie durch die Wilster Marsch und was weiß ich zogen und sich dann irgendwelche Schlachten mit der Polizei lieferten. Dann gab es die Riesendemonstrationen wegen der nuklearen Mittelstreckenbewaffnung. Das heißt, es war sowieso die ganze Zeit ein ziemlicher Druck, auch zwischen den Generationen. Also die älteren Generationen, wie zum Beispiel mein Vater, der eben diesen Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hatte, der hat gegenüber dieser atomaren Mittelstreckenbewaffnung ganz andere Sichtweise gehabt als wir.
Der war dafür, ihr wart dagegen.
Dafür wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber er hat gesagt, das ist der einzige Weg, wie wir den ganzen Scheiß loswerden. Das heißt, nur wenn wir massiv dagegenhalten, haben wir eine Chance, dass wir es loswerden. Wie recht er damals damit hatte, habe ich nicht gesehen. Dass das 30 Jahre später alles keine Rolle mehr spielen würde. Oder 20 Jahre ja schon später keine Rolle mehr, das habe ich nicht gesehen. Aber Gott sei Dank habe ich meinen Vater darüber nie verloren. Also das ist wie in anderen Familien. Also andere Familien sind ja in der Zeit auseinandergebrochen. die Spannungen innerhalb der Gesellschaft waren letztendlich größer, als wir das heute wegen des Klimas erleben. Ne?
Aber es gab irgendwas mit deiner Familie. Du sagtest, einen Schwank aus der Jugend gibt es nicht, weil deine Jugend war ein bisschen speziell.
Ach so, ja, also das Problem eben war, dass ich...
Und irgendwas hat Gewalt mit deiner eigenen Geschichte zu tun? Du bist verhauen worden. Nein.
Ja, ja. Ja? Naja, das Problem ist, dass ich Sonderbegabung habe und Legastheniker war oder bin. Und das war in der Regelschule in 60er Jahren, war das Blödmann. So haben sie mich behandelt.
Wer ist sie? Die Lehrer oder
genau,
die
Mitschüler? Das Schulsystem, also angefangen von irgendwelchen Gutachtern bis hin zu Lehrern, bis hin zur Schulleitung. Und
dann kamst du auf eine Sonderschule.
Da sollte ich hin, ja.
Wolltest du aber nicht.
Das wollten auch meine Eltern nicht. Weil das Problem in unserer Familie ist, dass mein Vater genau das gleiche Problem hatte. Der aber zu der Zeit, als ich dann kleiner Junge war, dann irgendwie promovierter Physiker war und durchaus anerkannt sein Forschungslabor betrieben hat. Das heißt, meine Eltern wussten, dass er so nicht weitergeht. Und dann haben sie mich halt auf ein Internat geschickt. Damit war ich dann aber schon sehr jung weg von zu Hause. Ich war dann wirklich weg.
Und wo war jetzt die Gewalt?
Vorher. Also ich bin mit 13 bin ich aufs Internat gekommen und das, was ich an Prügel vorher in der Schule eingesteckt habe, das habe ich diesem Staat auch nie wirklich verziehen. Also damals wurden Schüler in der Schule noch geprügelt. Das war gang und gäbe. Jetzt guckst du mich mit großen Augen an.
Das mache ich. Ja, ja. Aber nicht mit dem Rohrstock.
Nee, mit dem Lineal.
Auf die Finger oder was?
Je nachdem. Also einmal so, dass ich eine Platzwunde hier auf der Wange hatte. Gut. Das war der Religionslehrer, musste dann noch nachher aufhören. Aber es war der Religionslehrer. Gut, ich war dann auch irgendwann ziemlich krawallig. Also wegen der Ablehnung, die ich also in Schule ständig erfahren habe, war ich dann auch sehr krawallig.
Das heißt, zu Hause hat dich niemand verhauen, in der Schule Nein. wurdest du verhauen, von den Lehrern.
Ja.
Das habe ich jetzt richtig verstanden.
Ja, ja.
Ja, dann stehe ich zu meinem Blick, wie ich eben geguckt habe. Ja, gut,
dass das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Das kann man tatsächlich, wie du sagst es.
Ja. Also ich erzähle auch immer die andere Geschichte. Meine Mutter hat 3 Kinder zur Welt gebracht, ich bin das jüngste Kind und als dann ich soweit war, wollte sie wieder arbeiten. Sie musste noch meinen Vater fragen, ob sie wieder arbeiten durfte. Das Konto, was sie eröffnet hat, musste mein Vater mit unterschreiben, damit sie es öffnen kann.
Das ist noch nicht so lange her, ne?
Nein, das ist nicht so lange her, das ist meine Kindheit.
Lieber Dull, einmal bitte den Koffer aufmachen.
Ach, jetzt den Koffer?
Ja, jetzt den Koffer. Du nimmst eine Sache raus, erzählst uns, warum du sie rausgenommen hast und dann schmeißt du sie hinterher wieder rein.
Gut.
Das ging schnell.
Ja, weil...
Also ja. Finde ich gut. Du bist ein spontaner Mensch, so aus dem Bauch.
Häuser sind immer kein irgendwas, Grübler. Was mich interessiert haben.
Was hast du denn genommen?
Ein kleines Haus.
Mit einem Herzchen oben drin.
Gut, das mit dem Herzchen, das ist jetzt was ganz Besonderes. Häuser sind ja auch immer ein Ausdruck von Kultur, von Leben, von Reichtum oder Armut, von Miteinander oder Gegeneinander.
Und die Altbremer Häuser haben viel Staub, zumindest bei euch zu Hause.
Ja, es ist elendig. Wir haben, als wir das Haus... Also ich habe dann noch mal eine andere Frau kennengelernt und mit der zusammen haben wir 2009 haben wir ein Haus gekauft. Und da ergab sich halt nach einigem Hin und Her, dass wir 2 Etagen die alten Dielen wieder aufmachen konnten. Das heißt, da war so irgendwie Zeug drüber, aber die Dielen drunter waren irgendwie okay. Und die haben wir schön mit Liebe aufgearbeitet und sieht auch klasse aus. Ne? Haben nur immer so einen Spalt. Also so 4-5 Millimeter Spalt zwischen den Bodendielen, was so im Alltag überhaupt nicht stört. Aber aus diesen Ritzen, aus den Zwischendecken, da kommt ein Dreck raus, das glaubst du nicht. Jedes Mal, wenn du die Heizung anmachst, liegt nach irgendwie 1 oder 2 Wochen liegt so ein halber bis 1 Zentimeter Staub überall drauf.
Weil das alles durch die warme Luft...
Ja, in diesen Zwischendecken, also das sind ja so Balkendecken, die müssen irgendwie, weiß nicht, so 20, 30 Zentimeter stark sein. Da muss ein Dreck drin sein, ohne Ende. Und das hört nie auf.
Hm. Und ist es auch so, my home is my castle? Ist das dein Sicherheitsbereich? Bist du gern zu Hause oder gehst du lieber aus?
Also das ist zum Beispiel jetzt auch eine Frage, wie mein Leben weitergeht. Ne? Bisher war mein Home war eigentlich immer der Landeplatz zum Waschen, zum Saubermachen, zum Neuorganisieren, zum Geldverdienen. Und ansonsten bin ich eigentlich immer gerne unterwegs, immer schon.
Also hast du zu Hause gearbeitet?
Ja.
Was ja ganz praktisch war.
Im Souterrain unten ist das Büro.
Wie viele Kinder gibt es? 3?
2. 2 Töchter, die sind jetzt 30 und 28 oder was. Und ja, mit dem Haus, das wird man sehen. Also ich bin jetzt seit Corona-Zeit so ein bisschen raus aus dem Produktivarbeitsbereich. 2018, 2019 war das geplant. Ich mache jetzt noch einen Tag in der Woche, wenn ich da bin. Aber letztes Jahr zum Beispiel war ich einfach schlicht und ergreifend 14 Wochen nicht da.
Wow.
Ja.
Einfach auf Reisen.
Ja, ich war 7 Wochen segeln und dann war ich noch bei Freunden in Australien 5 Wochen. Und so hatte ich es mir eigentlich vorgestellt.
Dass es auch so weitergeht.
dass das noch eine Zeit lang so weitergeht, ja.
Und jetzt kam der Herzinfarkt dazwischen.
Genau, und das hat alles neu aufgemischt. Jetzt muss ich halt neu gucken, wie es geht.
Aber wenn das Vertrauen wieder da ist, ist es ja nicht undenkbar, oder?
Nein, überhaupt nicht. Aber ja. Es ist im Moment, ist es halt nicht da. Und deswegen habe ich mich auch sofort entschlossen, eine Reha zu machen.
Aber was passiert denn da? Ich meine, du sitzt jetzt hier.
Morgen früh geht's los.
Und bist für mich völlig normal.
Ja, aber ich weiß halt nicht, weißt du,
Machst du dann so Belastungs-EKGs und so?
Ja, ich weiß doch nicht, wo ist denn die Grenze jetzt? Mhm. Was geht denn und was geht nicht? Und wie fühlt sich das an? Mhm. Weißt du, ich lebe seit 66 Jahren mit diesem Körper und der hat alles mit mir mitgemacht. Und ich habe ihn auch zwischendurch wirklich wie einen billigen Angestellten missbraucht, ne? Wie einen Sklaven. Ne, der hat aber alles mitgemacht. Ne? Und wenn er es dann mal nicht mitgebracht hatte, na gut, dann hat er wieder geheilt und dann war auch gut. Und ich habe das Gefühl, die Zeit ist jetzt vorbei. Ich muss jetzt was für ihn tun. Und wie viel ich für ihn tun muss und was, weiß ich noch nicht. Und was er dann noch kann, weiß ich auch noch nicht. Und das müssen wir jetzt rausfinden.
Ja.
Und je schneller ich das rausfinde,
desto schneller ist das Gefühl der Reichweite wieder da.
Genau. Also zum Beispiel haben wir diesen Sommer gesagt, wir gehen nicht segeln. Meine Frau hat gesagt, nee, ich möchte mit dir jetzt nicht raus aufs Wasser, weit weg, wo es eventuell Stunden dauert, bis ich irgendwo wieder ankomme.
Ne? Genau, weil einfach die Befürchtung da ist, es könnte wieder was sein. Und dann.
Rein statistisch kann es auch sein. Also die Wahrscheinlichkeit, jetzt dann zeitnah wieder einzukriegen, die ist durchaus da, die ist gegeben.
Und bist du in dem Haus, wo du sein willst, oder hast du noch Visionen, Träume, Wünsche? Ist an dir ein Architekt verloren gegangen?
Ja, auf jeden Fall. Aber das hat gegenhalten. Alles zusammen geht ja nicht. Ne?
Nein, es ist... Das hab ich gespürt, als ich beobachtet habe, wie du das Haus angeschaut hast. Da habe ich gesehen, dass du...
Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal so einen Entwurf gemacht von so sechseckigen, standardisierten Teilen, die man sozusagen nebeneinander und aufeinander so setzen kann. Genau. Und mit denen man sich dann Wohnbereiche schaffen kann, die nach dem Bedarf eines Lebens sich quasi ausrichten kann. Ne? Also ich selber habe in meinem Leben durch viel Glück und durch ein wenig. Ich habe mehreren Häusern gelebt. Ich konnte mir mehrere Häuser kaufen. Das heißt, immer zu dem Lebensabschnitt habe ich immer das passende Haus quasi gehabt. Und das wäre natürlich ganz schön, wenn man jetzt, man hat irgendeine Grundfläche und dann hat man da sozusagen Module drauf, die man dann unterschiedlich benutzen kann. Jetzt zum Beispiel wohnen wir in einem Haus, wo oben eine Etage ist. Man darf das gar nicht laut sagen. Man darf es wirklich nicht laut sagen.
Die ist leer.
Ja, wenn ich bei uns in die Straße reingucke, dann kriege ich wirklich, also dann wirklich die Tränen in die Augen. Ne? Das ist mitten in der besten Lage in der Stadt und ganz viele Häuser sind so wie wir. Da wohnen zwei ältere Leute drin, die Kinder sind alle weg. Andere sind schon alleine, da ist schon ein Lebenspartner gestorben, wohnt alleine im Haus. Zwei Häuser stehen ganz leer, weil die Erben sich gerade nicht einigen können, wie es denn weitergehen soll. Und das Ganze mitten im Viertel. Mhm. Das heißt, in der ganzen Straße wohnen ungefähr, also weniger als halb so viele Menschen, die da wohnen können. Nur weil dieses Generationswohnproblem nicht gelöst ist und irgendwelche Erben sich nicht einig werden können. Ne?
Aber es ist so.
Ja, aber darüber müssen wir mal ganz in Ruhe drüber nachdenken, inwieweit wir irgendwie gesellschaftliche Verantwortung zusammen übernehmen, dass wir da Lösungen finden, die
und
für
uns das
alle
nicht mehr erlauben, auf Deutsch gesagt.
Ja, erlauben ist jetzt ein böses Wort, ne? dass wir einfach auf die Reihe kriegen, dass der Raum auch wieder genutzt werden kann.
Ja, es gibt ja ein verschärftes Wohnraumschutzgesetz in Bremen.
Ja, und aber alte Säcke sind da noch nicht drin.
Naja, es verbietet zumindest einen Leerstand in einem gewissen Rahmen. Will es den einschränken oder eindämmen? Das ist sehr schwierig.
Ich wollte gerade sagen, also ich wüsste jetzt nicht, wer das durchsetzen wollte in der Straße. Da holst du dir also so dicke, blutige Nasen. Also ich mag diese Art und Weise nicht. Ne?
Aber also du sagst, die Art und Weise, dass man von oben kommt und sagt, bums, ordnete Mufti und...
Es muss einfach anders gehen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, mit 40 Jahren, ne, ich kaufe mir so ein Haus und ich ziehe da ein. Und ich weiß ganz genau, du pass auf, es kommt eine Zeit, da sind die Kinder weg, du wirst nicht mehr arbeiten, dann ist die Hälfte dieses Hauses einfach übrig. Und es ist einfach deine soziale Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die dann auch anderweitig wieder benutzt wird. Das heißt, wenn du da reinwächst so, also du im Prinzip, wenn du so ein Projekt anfängst, schon weißt, dass es irgendwann eine Lösung für dieses
wieder
Problem
einen Ausstieg
geben
muss.
Genau, dann kommen wir, glaube ich, einer Lösung sehr schnell, sehr viel näher. Das heißt, es geht auch wieder nicht schnell, mal eben so, sondern es ist einfach ein Prozess, ein gesellschaftlicher Prozess. Ne?
Die Frau, die 113 und dann die 112 gewählt hat, ist nicht die Mutter deiner Kinder. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Möchtest du über dieses Kapitel sprechen? Trennung?
Also, ja, Trennung ist ein wesentlicher Teil meines Lebens. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich einer von denen bin, die über Trennung mehr gewonnen haben als verloren haben. Also ich habe immer versucht, Menschen zu erzählen, aufgrund eigener Erfahrung, dass eine Trennung immer ein Neuanfang ist und es nur von dir abhängt, was du daraus machst.
Warst du die, darf ich fragen, ob du die treibende Kraft warst oder war das?
Mal ja, mal nein.
Ah ja.
Also als die Mutter meiner jüngeren Tochter mich verlassen hat, war ich eindeutig nicht die treibende Kraft, habe ich gelitten wie ein Hund. Das Kind ist bei mir geblieben, ist bei mir aufgewachsen.
Du warst alleinerziehender Vater.
Mhm. Und das war für mich das größte Glück meines Lebens. Weil da habe ich Dinge gelernt, die hätte ich sonst nie gelernt. Und das wäre wirklich super traurig.
Zum Beispiel, was hast du gelernt?
Konkret? Die Verantwortung alleine für ein Kind zu tragen, das dich liebt.
Ja, das heißt was? Ja, ja, aber was heißt das für den Alltag? Oder?
Im Alltag heißt das, dass du das Gefühl hast, dass du genau in der Mitte des Lebens angekommen bist. Geld. Was ich, in dieser Zeit in Südamerika habe ich echt viel Geld verdient. Ne? Ganz viel Geld verdient. Später habe ich auch viel Geld verdient, aber das ist alles, das kannst du alles in eine Tonne. Wenn du ein Kind hast, ne, was du um 5 Uhr abholst, was dir entgegengelaufen kommt, ne, und dann fragst du, oh, was machen wir denn heute Abend? Oder? Ne, das ist einfach
super.
Ne, das ist, ja, mehr geht nicht.
Dann gab es die Mutter von dem zweiten Kind?
Das ältere Kind, ja, das hat sozusagen Sabine mit, meine Frau mit in die Ehe gebracht.
Ah, okay. Ne? Und gibt es auch noch ein Beispiel, wo du die treibende Kraft warst?
Ja, natürlich gibt es auch.
Wozu Beispiel. Du was sagen kannst oder möchtest?
Na, es ist halt so, dass eine Liebe lebt letztendlich in verschiedensten Varianten, Schattierungen. Und wenn du dich halt frisch verliebst, dann ist es eine ganz andere Liebe, als wenn du ein paar Jahre zusammenlebst. Es ist eine andere Liebe, als wenn du Kinder zusammen hast. Und wenn du dann alt wirst, ist es dann nochmal wieder eine ganz andere Liebe. Es ist quasi nicht zu vergleichen. Es ist etwas, was gewachsen ist. Und wenn dieses Wachstum sozusagen das Entwickeln der Liebe mit der Entwicklung der Menschen nicht synchron läuft, dann bricht es irgendwo auseinander.
Das heißt, die Menschen entwickeln sich, aber die Liebe entwickelt sich nicht mit.
Kann sie, aber muss nicht. Also wenn man nichts für tut, tut sie es nicht.
Und dann ist irgendwann die Liebe zu Ende.
Die ist dann nicht zu Ende, aber sie ist dann irgendwie so rudimentär auf einem Level zurückgeblieben, die nicht mehr trägt. Und dann ist natürlich jeder neue Mensch, den du kennenlernst, dann ja auch eine ungeheure Verheißung. Weil da beginnt ja was Neues.
Das ist eine Hoffnung, ja.
Du kannst einfach schlichtweg sagen, wenn du das verstanden hast, dass eine Liebe, die dir wichtig ist, gepflegt werden muss, du etwas für diese Liebe tun musst, nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Liebe tun musst, dann wird das nicht funktionieren. Dann wird sie irgendwann, wird sie zurückbleiben. Du hast dich weiterentwickelt, dein Lebenspartner hat sich weiterentwickelt, aber die Liebe hat sich nicht weiterentwickelt.
So, jetzt sind wir reif für die großen Fragen des Lebens, lieber Dull. Das Haus kannst du wieder reintun, bitte?
Na, das Haus tue ich da wieder rein, ja, genau. Ja. Ich verbringe heute viel Zeit damit, durch fremde Städte zu laufen und mir nur Häuser anzugucken. Weil das ist ganz witzig, wenn man lange genug sich fremde Häuser anguckt, du findest immer irgendwo was, was du noch nicht gesehen hast. So, wieder 3 Stück. So, welche Rolle spielt Zufall in Ihrem Leben? Oh, das ist die zentrale Rolle. Kennst du den Zen-Buddhismus?
Schon mal gehört.
In dem Mittelpunkt, als so, sagen wir mal, als plakative Weisheit steht, dass der Weg das Ziel sei. Es sind nicht die großen Ziele, die das Christentum immer sagt, irgendwie das Leben nach dem Tod. Da arbeiten wir alle darauf hin, wir knechten uns das ganze Leben lang, damit wir dann nach dem Tode
im Paradies
wieder aufwachen und alles das haben, was wir uns das Leben über nicht gegönnt haben. Da sagt der Zen-Buddhismus, nein, guck mal vor deine Füße, da ist das Leben, guck mal ein bisschen rechts und links. Und das ist letztendlich Zufall. Das heißt, du begibst dich auf den Weg und lässt einfach die Dinge auf die zukommen und dann machst du was draus oder eben nicht. Wenn es nicht deins ist, dann gehst du weiter oder du machst was dran. So, was haben wir hier? Wie hat Ihre Kindheit Sie geprägt? Ja, das Thema hatten wir ja nun schon reichlich. Das hatten wir schon. Ja, meine Kindheit hat mich wirklich sehr geprägt. Und
du wirst es dem Staat auch nie verzeihen können, sagst du?
Nee, wahrscheinlich nicht. Das sind Verletzungen.
Glaubst du, das war mit Absicht oder glaubst du, das System wusste es nicht besser?
Also das Problem war, was wir dann später ja noch an anderer Stelle aufgearbeitet wurden, dass dieses ganze System Schule war in den 60ern noch ganz stark durchwanzt von Nazis, von Altnazis. Es waren einfach so viele vor dem Ende des Krieges, dass sie nachher all diese Behörden, all diese Organisationen kriegten sie ja gar nicht organisiert ohne die ganzen Altnazis. Und die hatten zum Teil eine Wut gegen das, was sie dann leben mussten, weil viele von denen waren ja überzeugte Nazis gewesen und waren jetzt plötzlich gezwungen, Kreide zu fressen und so zu tun, als wenn sie liebe Menschen wären. Das heißt, die waren schlichtweg überfordert. Ne? Also ich erinnere mich an einen Fall, da war ich ein bisschen älter, als ich dann im Internat war. Ne? Da hatten meine Eltern mir ein Sparbuch geschenkt von der Deutschen Post. Das war damals so üblich. Und dann konnte ich immer zur Post gehen und konnte mir ein bisschen Geld holen, wenn ich mir irgendwas kaufen wollte. Und da saß so ein ganz typisches Nazi-Arschloch. Ne? Und ich hatte so lange Haare.
Ein Postschalter.
An den Postschalter. Das waren ja alles noch Beamte. Und da haben sie eben so alte Schergen hingeschoben.
Und du hattest lange Haare?
Genau, lange Haare. Ne? Und der hat mich vorgeführt. Ne? grandios, echt, wenn ich da heute über nachdenke. Es ist unvorstellbar, was der sich mir gegenüber herausgenommen hat. Ne? Ich sollte doch mein Haar schneiden lassen, und das wäre ja alles völlig daneben. Und er musste mir dann das Geld geben, aber erst nachdem ich wirklich mir von ihm die Scheiße anhören musste.
Hast du Kontra gegeben oder was hast du?
Nein,
hast
Mann, du ich gefühlt? War ein verängstigtes kleines Kind.
Ja. Und die Internatszeit hatte ich, wie war die für dich? War das ein Stück Aufleben nach dieser Prügelei in der Schule?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin da geblieben, bis ich 18 war. Und
hast du viele Streiche gespielt?
Das ging ganz anders eigentlich. Also die ersten Jahre, das erste Jahr habe ich furchtbar gelitten unter der Einsamkeit und dem Nicht-zu-Hause-Sein. Und dann wurde das langsam besser. Und dann habe ich ganz schnell rausgekriegt, dass wenn man in so einer Organisation irgendwie besondere Dinge tut für diese Organisation, dann kann man sich auch besondere Freiheiten nehmen. Und das habe ich dann eigentlich sehr stringent gemacht, dass ich innerhalb dieser Organisation auch Verantwortung übernommen habe und hatte dann Freiheiten, die andere überhaupt nicht hatten.
Freiheit heißt, du konntest was machen?
Ich konnte zum Beispiel abends weggehen, was andere nicht unbedingt durften. Und ich hatte Geld. Ich habe Nachhilfeunterricht gegeben und hatte immer Geld.
Als Legastheniker?
Ja, ich habe ja so eine, wenn du so willst, so eine Inselbegabung. Also, dass ich Physik studiert habe, kam dann nicht von ungefähr. Ne? Mathematik und Physik waren wirklich nicht. Im Gegenteil, also habe ich immer gern gemacht. Hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön.
Habe ich hier noch einen?
Mhm, einen hast du noch.
Oh, welcher ihrer Träume sind wahr geworden? Naja, also wenn wir das so hatten, ne? Also einer von den Träumen meiner Kindheit oder Jugend war eben halt, dass ich irgendwann mal selbstständig sein könnte und selber entscheiden kann, was ich tue und was ich nicht tue.
Das hast du dir als Kind schon gedacht?
Ja. Wobei, was heißt gedacht? Also mein Vater lebte es mir ja vor. Er ist wirklich der Einzige, der bei all diesem Durcheinander nie den Glauben an mich verloren hat und auch nie die Liebe zu mir verloren hat.
Und schön.
Der hat mich durch all den Wahnsinn getragen. Der Nachteil von so einem selbstbestimmten Leben ist ja, dass du die ganze Zeit so ein bisschen auf der Flucht bist. Ne? Du bist ja immer irgendwie unter
Druck. Always on the run.
Ja, weil du musst immer ein bisschen, du kennst das selber vielleicht ja auch, dass du immer ein bisschen schneller denken musst, als du eigentlich kannst. Und du hast Sachen parallel laufen. Du kriegst sie manchmal auch nicht richtig in der Tiefe ausgebrütet, weil die Zeit einfach nicht da ist. Das Schöne daran ist aber, dass es ganz, ganz bunt ist, ganz vielfältig. Und
mit Mutter war es schwieriger?
Ja, Mutter hatte nicht so viel Geduld. Mutter war schwieriger, ja.
Hatte vielleicht auch ihr eigenes Päckchen.
Ja, dummerweise war sie auch sehr schnell tot. Das war dann auch noch blöd.
Wie alt warst du?
Da war ich 18. Ich kam gerade zurück aus dem Internat, da starb sie dann.
War schlimm?
Für mich war das schlimm, ja, weil ich hatte ganz viele Fragen. Ich war diese 5 Jahre nicht zu Hause gewesen. Ja. Ich wollte ganz viele Sachen mit ihr klären.
Und zum Beispiel?
Pass auf. Das ist jetzt, meine Mutter ist ein uneheliches Kind gewesen und sie ist quasi versteckt aufgewachsen bei der Großmutter. Die gehörte zu so einem Berliner intellektuellen Adel, die Großmutter. Und da im Hinterhaus ist sozusagen bei den Hausangestellten ist meine Mutter groß geworden und ist dann ziemlich übel dem Nationalsozialismus verfallen. Das heißt, sie war schon als junges Mädchen war sie überzeugte Nationalsozialistin. Hat erst das sehr spät verstanden. Also wir reden jetzt von einem Mädchen, was 10 Jahre alt war. Ne? So. Und ist dann noch zur Flak gegangen, hat sich noch zur Flak gemeldet, hat dann aber irgendwann im Alter von 17 gemerkt, dass das alles völlig in die falsche Richtung läuft. Da war dann aber der Krieg auch fast zu Ende. Und sie hat nach dem Krieg immer versucht, mit dem, was sie getan hat und was sie tun wollte, etwas Gutes zu tun für die Verfehlung, die sie als Kind und Jugendliche erlebt hat. Also sie hat das wirklich als einen großen Makel ihres Lebens angesehen und hat deswegen wahnsinnig hohe Ansprüche an sich und auch an ihre Kinder gestellt. Das Beste war, wenn sie es gemacht hat, immer nicht gut genug und wir auch nicht. Und da dann so ein Kind wie ich mit den massiven Schwierigkeiten, das war für sie Höchststrafe, ne? Konnte sie überhaupt nichts mit anfangen mit einem Jungen, der also solche Probleme hatte und der auch nicht so repräsentierbar war. Ne? Ich war nicht präsentabel. Ich war kein Junge, mit dem man im Alter von 13 Jahren irgendwie repräsentieren konnte oder stolz drauf sein konnte. 10 Jahre später ja, aber das hat sie dann nicht mehr miterlebt. Ne? Da war das dann vorbei. Sie hat dann studiert noch. Und hat dann auch noch ihre Promotion fertig gemacht. Aber
welche Richtung?
Mathematikdidaktik. Von ihr stammt der schöne Spruch, wenn ein Kind kein Rechnen lernt oder keine Mathematik kann, dann ist das nicht an einem Kind. Weil der Hintergrund dazu ist jetzt wieder, wenn du sagst irgendwie, Mathematik ist ja die Abbildung von irgendwas. Und jetzt kannst du 2 Sachen machen. Entweder du bildest in Zahlen etwas ab, was dich interessiert und dann wirst du es auch ganz schnell können. Oder aber du wirst gezwungen, irgendwas abzubilden, was dich nicht interessiert. Und dann wirst du es auch nicht können. Das heißt, wenn du jemandem Rechnen oder Mathematik beibringen willst, dann musst du dir irgendein Problem suchen, was er hat.
Ja. Und was er lösen kann.
Die Abbildung auf Zahlen lösen kann. Dann ist es ganz von der, dann lernt das auch jeder sofort. Ganz schnell und ganz einfach.
Und wie lange hast du getrauert?
Bei meiner Mutter? Also erstmal gar nicht. Dann hat es mich während des Studiums, hat es mich, glaube ich, 2 oder 3 Jahre gekostet, die ich im Monologen verbracht habe. Man fängt ja dann irgendwie, wenn...
Hast du die aufgeschrieben?
Ja, ja, da gibt es Tagebücher, ja. Also es ist halt so, dass wenn so ein Mensch, ein ganz naher Mensch wegbricht oder wegstirbt, oder der kann ja auch, weiß nicht, kennst du den Begriff des Ghostens?
Ja.
Ja, also der Ghosten ist ja das Gleiche im Prinzip. Ne?
Jemand ist plötzlich nicht mehr für dich
verfügbar. Genau, ganz plötzlich ist er weg, du weißt nicht, wo er ist und warum und so. Und du musst dir quasi all die Fragen selber beantworten. Und dann fängst du an, die selber zu beantworten. Das heißt, du drehst dich in unendlichen Monologen. Und
hast du dann den Ausweg daraus irgendwie, gab es so eine Art Ausweg aus den Drehen oder?
Ja, andere Frauen spielten eine Rolle. Also sowohl meine Schwestern als auch eben Frauen, mit denen ich zusammen war, spielten eine Rolle, ne? Weil wir haben dann auch nicht mehr die Antworten gesucht, die vielleicht die richtigen, oder ich habe nicht mehr die Antworten gesucht, die vielleicht die richtigen gewesen wären, sondern nur noch plausible Antworten. Und das Interessante ist eben, dass in dem Moment, als dann mein Leben wirklich anfing, das heißt also ich Aufgaben kriegte, die ich zu erfüllen hatte oder die ich erfüllen wollte, ne, also aus dem Lernenden dann sozusagen ein Produzierender wurde, da rutschte das dann auch sofort nach hinten und ich bin dann eben halt losgelaufen und habe angefangen zu arbeiten, zu machen, zu tun, zu entwickeln, Spaß zu haben. Und damit rutschte das dann aus diesem emotionalen Zentrum raus. Aber so ein früher Tod von Eltern begleitet dich dein ganzes Leben.
Ja, glaube ich.
Dieses Loch, das wirst du nicht mehr los. Überall, wo du hinkommst, ist dieses Loch. Also bevor du wirklich irgendwo angekommen bist, ist dieses Loch schon da. Ja, und...
Glaubst du, dass es Auswirkungen hat auf dein Verhältnis zu Frauen? Der frühe Tod deiner Mutter?
Die Frage kann ich, glaube ich, so nicht beantworten. Also ich weiß, dass es eine wahnsinnige Auswirkung darauf hatte, dass meine Mutter eine dominante Frau war und dass ich 2 ältere Schwestern hatte. Wo auch die älteste Schwester, die leider auch viel zu früh gestorben ist, eine wesentliche Rolle sowohl in meiner Erziehung gespielt hat, als auch später, als ich junger Erwachsener war, meine Mutter tot war, hat sie auch immer eine wesentliche Rolle gespielt. Bis dahin, als ich dann alleinerziehend mit meinem kleinen Wurm war, war sie dann quasi die Großmutter. Ne? Weil die Großmutter war ja auch nicht mehr da. Also von daher, das hat schon eine große Rolle gespielt. Inwieweit das jetzt, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen.
Ist okay. Kannst du noch kurz sagen, warum du diesen Spitznamen hast? Dull?
Ja. Also eine Gegend im Rheinland, im Niederrhein unten, da heißen Frikadellen Kakadullchen. Und als ich so ein kleiner Junge war, da haben wir meinen Onkel in Krefeld besucht und der hat mich dann aus irgendeinem Grunde mal so spaßeshalber Kakadullchen genannt. Und dann ist davon, der ist halt immer größer geworden, ne? War auch nicht mehr so dick, sondern wurde dann schlanker und dann irgendwann ist halt Dull übrig geblieben. Und dann kommt normalerweise die Zeit, wenn die Kindheit zu Ende geht und die jungen Erwachsenen verlassen das Nest. Und dann bleiben diese Namen ja eigentlich auch in der Familie zurück und sie gehen an einen neuen Ort und alles ist gut. Und dann war gerade hier in Bremen angekommen, studierte hier Physik und dann saßen wir schön abends zusammen und haben... Doppelkopf gespielt, schöne Runde. Übrigens auch der eine, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, war auch dabei. Und dann war meine Schwester zu Besuch und wir saßen in der Küche und spielten und sie kommt zur Tür rein und sagte, Dull, kannst du mal eben das und was? Und alle drehten sich rum. Dull?
Ja.
Und damit hatte das dann sozusagen diese Schwelle überschritten. Und ja, da kann ich ja die letzte Geschichte erzählen, als meine kleine Tochter dann so 5 Jahre alt war, da hörte sie das erste Mal, dass ich gar nicht Dull heiße. Da war sie stinksauer. Da hat sie mich richtig angeguckt. Wie, du heißt gar nicht Dull? Ich dachte immer, du heißt Dull, du bist der Dull. Weil nun alle mich Dull nennen. Alle Leute kennen mich auch nur unter Dull. War sie fest der Meinung, dass ich Dull heiße. Und das war's, mehr gibt's auch nicht.
Als sie 5 Jahre war, hat sie es erst erfahren. Mhm. Aber du hast kein gespaltenes Verhältnis zu Ruprecht.
Ganz im Gegenteil, ich finde das einen sehr schönen Namen. Also gerade für einen Erwachsenen. Als Kind ist das nicht unbedingt ein einfacher Name. Ne?
Da hieß du Ruppi.
Ja, oder Rüpel oder Knecht Ruprecht oder was weiß ich, alles Mögliche. Aber als erwachsener Mann, das ist ein schöner Name. Kann ich gut mitleben. Es gibt auch einen einzigen guten alten Freund, der ruft mich Ruprecht.
Wenn du so einen Strich ziehst, Dull, wie fasst du es zusammen? Wie bringst du es auf den Punkt? Mach einen Sack zu. Was ist die Geschichte deines Lebens?
Gib mal nochmal ein Adjektiv dazu.
Gibt es so einen roten Faden?
Also der rote Faden ist mit Sicherheit gelegt, ganz früh durch diese Schule, dass ich eigentlich nur das machen möchte, was ich für richtig halte. Und nichts anderes. Das ist auch der Grund, warum ich nie politisch aktiv geworden bin. Weil ich sowas wie einen Koalitionszwang oder einen Fraktionszwang würde ich niemals aushalten, nicht eine Minute. Das macht mich in vielen Teilen sehr schwierig im Umgang, im alltäglichen Umgang. Aber es vieles macht es auch ganz leicht. Das ist das, was meine Frau immer sagt. Mit dir zusammenzuleben, das ist manchmal so schwierig, aber dann auch wieder so leicht.
Für mich war es durchweg leicht, mit dir eine Stunde lang zu reden, Dul. Gut. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön.
Wer weiterhören möchte, kann anklicken, die Folge vom Arbeiterkind zur Führungskraft. Irgendwie spüre ich, dass das eine Folge ist, die man sich jetzt im Anschluss sehr gut gönnen darf. Das ist die Geschichte von Daniel Uja. Einfach hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Und weil es bei einer Stunde Reden auch um Gesundheit ging heute, hier noch ein Tipp für alle, die mehr zu mentaler Gesundheit wissen wollen. Im Podcast Raus aus der Depression spricht Harald Schmidt, ja, der bekannte Entertainer Harald Schmidt, mit Prominenten wie Ex-Politiker zu Guttenberg oder Sänger Vincent Weiss über ihre Krankheit und wie sie damit umgehen. In jeder Folge beantwortet ein Psychologe außerdem Fragen von Zuhörenden. Raus aus der Depression gibt's in der ARD Audiothek.